wenn du CEO einer gewaltigen Firma bist, dann fällt es dir leichter, ja, so einen größeren Wandel durchzuführen, als beispielsweise in einer Subunit als junger Mensch. Denn du hast also, wir nennen das die Idiosynkrasie-Kredit der Führung. Ist ein total beschissener Name, ich gebe es
Aber
zu.
cooles Konzept. Lieber Ralf, herzlich willkommen bei unserem aktuellen Leader Talk. Es ist mir eine Riesenfreude, dich bei uns begrüßen zu dürfen.
Danke für die Einladung.
Ja, ich hatte dich das erste Mal bei einem Artikel erlebt, die Magie des Underdogs. Und auch mit 100 Mitarbeitern fühlt man sich in einem Beratermarkt noch als Underdog. Und deswegen fand ich sehr, sehr viele Parallelen, die mich sehr beeindruckt hatten. Das Konzept des Underdogs sagt ja, dass durch psychologische Sicherheit man auch als kleine Mannschaft gegen ganz große, David gegen Goliath, ist, glaube ich, Metapher, die dazu passt, sehr, sehr viel gewinnen kann. Wenn ich jetzt solche psychologische Einstellungen wie zum Beispiel bei Bayern München nehme, Mia San Mia, die haben ja eine ganz andere Einstellung zum Erfolg, nämlich der Selbstverständlichkeit, mit der sie mit dem Erfolg umgehen. Und das ist da, wo für mich dann ein Spannungsfeld entstanden ist. Wie gehe ich eigentlich damit um? Soll ich mich aus der psychologischen Sicherheit heraus das Beste wagen und dann einfach das Beste geben? Oder gehe ich mit einer Selbstverständlichkeit, mit der höheren Selbstwirksamkeit hinein?
Also im Prinzip sind das die beiden Herangehensweisen, ne? Also es geht um Selbstwirksamkeit, Self-Efficacy. Wie kann ich erfolgreich werden? Und du kannst einerseits erfolgreich werden, indem du die Gefahr des Scheiterns relativierst. Und genau das passiert ja durch die Magie des Underdogs. Ja, du sagst also, wir kämpfen gegen die da draußen. Du lädst also einerseits das Ziel so ein bisschen auf mit Werten, ja? Und andererseits reduzierst du aber die Angst vorm Scheitern, ja, die Angst vor Misserfolg, die uns so ein bisschen hemmen lässt. Das ist irgendwie die Magie des Underdogs, ja. Du erzeugst außerdem eine sehr starke Gruppenidentität. Na, du hast direkt eine In-Group-Zuweisung, du hast direkt eine höhere Kohäsion in deiner Gruppe. Und das ist so das Underdog-Phänomen. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch den Leuten Selbstbewusstsein einimpfen. Ja, Mir San Mir ist ja irgendwie eine ziemlich clevere Kulturstrategie, um den Leuten zu sagen, ey, egal was kommt, selbst wenn wir jetzt heute verlieren sollten, was ich mir wirklich nicht vorstellen kann, weil wir die Bayern sind, aber am Ende, da sind wir immer noch erfolgreich. Und auch das ist eine Strategie, um Selbstwirksamkeit zu vermitteln. Du musst dir also überlegen, möchte ich eher aus einer Position der Überlegenheit heraus agieren oder aus der des Underdogs? Und die Position des Underdogs ist ein bisschen einfacher einzunehmen und deswegen wählen die viel mehr
Es gibt ja
Leute.
nicht so viele Goliathe, es gibt ja sehr viel mehr Davids. Ja, ich meine, das
Genau.
muss man ja so sehen. Und ich glaube, man nimmt den Druck, den Leistungsdruck raus, auch wenn man an der Spitze natürlich nur mit dem Leistungsdruck weiterkommt. Weil ich glaube, diese natürliche Selektion der Personen, die oben ankommen, ja, das ist nicht nur körperliche, sondern auch geistige. Ja.
Ja, absolut. Aber ich meine, also das stimmt, aber selbst die Goliaths wählen ja den Weg des Underdogs. Ne? Also irgendwie
Richtig.
Apple, T-Mobile, Trigema und irgendwie, wenn dieser Microsoft-Typ sagt, we are no longer the know-it-all, we are the learn-it-all, ja, dann ist das also vielleicht Neudeutsch Growth-Mindset wird da transportiert, aber eigentlich ist es ja auch so ein Weg, um sich selbst so ein bisschen kleiner zu machen, damit man irgendwie nicht mehr ganz so viel, damit einfach so das alles nicht mehr so monumental wirkt und erschlagen.
Wenn ich jetzt deinen Punkt aufgreife mit Carol Dweck und Growth Mindset, ich meine, du bist ja auch ein Riesenexperte für sogenannte evidenzbasierte Führung, was nicht selbstverständlich
Das
ist. Ja,
machst
ich meine, ich habe
du jetzt.
jetzt angeschaut, bei Amazon findest du, glaube ich, über 60.000 Managementbücher, wie man richtig führt. Was schätzt du, wie viel Prozent davon sind evidenzbasiert? Pi mal Daumen.
Null
Okay,
Komma.
das
Also ich kenne nicht viele Bücher zur Führung, die wirklich evidenzbasiert sind. Also die beiden Klassiker sind Gary Yukl und John Antonakis. Das sind die beiden echt evidenzbasierten Führungsbücher, die ich kenne und empfehlen kann. Der Rest, naja, das ist dann irgendwie, keine Ahnung, Elon Musk, wie ich irgendwie Multimilliardär wurde und so. Das sind halt Wege, die für die bestimmt funktionieren. Und vielleicht kann man sich da auch Dinge abgucken, aber schlauer ist es halt, sich Dinge abzuschauen bei Leuten, die halt aufschreiben, wie es für sehr viele Leute funktioniert. Und nicht nur für einen.
Ich meine, das Problem der evidenzbasierten Führung oder evidenzbasierte Forschung, dass man jetzt in so einem Umfeld nicht nur über Fragebögen zu einem richtigen Ergebnis kommt, sondern man muss ja ein Framework finden, wie man das überhaupt bewertet. Erstens, was Erfolg ist, wie lange der Erfolg anhält und welche Pauschalfaktoren da sind, die es übertragbar gestalten lassen. Oder was sind für dich so die relevanten Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen Führung?
Ja, vielleicht einen Schritt zurück. Du hast diese Fragebögen angesprochen und du hast das Growth Mindset angesprochen. Wenn wir da einmal nochmal drauf schauen, das ist ja in aller Munde. Mhm. Aber ob überhaupt so ein Growth Mindset irgendwas bewirkt im Business-Bereich, ist ja noch völlig unklar. Und das zahlt dann so ein bisschen auf diese Fragebogenforschung ein. Also Carol Dweck aus Stanford hat das am Beispiel der Intelligenzentwicklung nachgewiesen. Und da hat die schöne Experimente gemacht. Und das ist auch der Weg, den man gehen sollte. Im Marketing ist das seit Jahrzehnten A-B-Testungen irgendwie, das machen die standardmäßig. Das ist im HR noch nicht angekommen und auch im Management noch nicht. Dieses experimentelle Vorgehen, ja, dass man zum Beispiel eine Intervention in einem Werk ausprobiert und dann schaut, wie sich die anderen Werke dagegen entwickeln, oder dass man so Leute matcht und dann guckt und die randomisierte Auswahl, auch das ist bei vielen ja noch nicht angekommen. Du machst eine Personalentwicklung und guckst dann, ob die Leute dann hinterher besser sind als vorher. Hast aber lauter Freiwillige, die ins Personalentwicklungsprogramm gehen, hast dann hinterher die Happy Sheets. Wie fandst du irgendwie die Personalentwicklung? Ja. Und das geht bis in die Forschung, in der authentischen Führung. Ja. Wenn du das hart evidenzbasiert anguckst, dann hat die null Effekt. Und das ist auch erklärlich, warum das so ist. Wenn du aber natürlich so Idiotenfragebögen da reingibst, ja, mein Chef ist deshalb so wirkungsvoll, weil er authentisch ist, ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist dann, mein Chef ist erfolgreich. Dann ist irgendwie, mein Chef ist erfolgreich. Und dann sagen sie auch, guck mal, das korreliert. Das ist ja toll, ne? Und dann hast du noch die gleiche Person, ne, die füllt Fragebögen ganz ähnlich aus. Ja, das ist dann der sogenannte Same Source Bias. Dann hast du noch den Same Method Bias, dass irgendwie du auf beiden Seiten Fragebögen hast. Dann hast du Dinge, die das Ganze überlagern. Ja, bei Google ist die Firma immer total super. Und bei Firmen, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, ist die Führung dann auf einmal schlecht. Mhm. Könnte es damit zusammenhängen, dass Google sich alles leisten kann und andere vielleicht weniger? Ja, und so weiter. Ja, also du hast die ganzen Kontextfaktoren und so. Also die meiste Fragebogenforschung ist schlicht für Mülleimer. Und das schließt auch die Forschung von ganz vielen großen Beratungshäusern.
Die veröffentlichen ja nun das, was passt, oder?
Das kommt ja noch dazu. Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Diversity ist so ein anderer klassischer Fall. Ist ein Riesenthema, Diversity and Inclusion ist total wichtig, ist aus wirtschaftlichen Aspekten wichtig, ist aus moralischen Aspekten wichtig, ist aus, also eine Million Gründe, warum es wichtig ist. Aber ein Grund, warum es nicht wichtig ist, ist Leistung. Mhm. Die Korrelation zwischen der Heterogenität in einem Team und dem Erfolg ist null. Mhm. Und das liegt daran, dass Diversity halt die Konflikte hochdreht. Mhm. Sowohl die positiv sind,
die auch negativ.
Ja, unterschiedliche Sichtweisen, ja, aber auch negative. Du hast dann soziale Kategorisierungsprozesse, du hast emotionale Konflikte. Ein höheres Konfliktniveau führt auch dazu, dass die Leute sich eher in die Haare kriegen. Du hast irgendwie sogenannte Thought Worlds, Gedankenwelten, die unterschiedlich sind, und daraus ergeben sich Prozesskonflikte, die am Anfang ganz hilfreich sind, aber du brauchst dann nach einem halben Jahr niemand mehr, der sagt, eigentlich hätten wir das alles ganz anders angehen müssen, weißt du, da kotzen alle im Strahl. So, und dann hast du halt eine Nullkorrelation, aber im McKinsey-Report irgendwie steht riesengroße Korrelation. Natürlich, warum? Weil die ein riesen Diversity-Management-Programm haben, das sie verbimmeln wollen. Und am einfachsten lassen sich verbimmeln irgendwie Sachen, die über Leistung funktionieren.
Ja, aber ich glaube, auch hier gilt weder noch oder sowohl als auch. Das heißt, es muss nicht schwarz und nicht weiß sein. Ich meine, zu homogene Teams ist auch nicht so gut, glaube ich, für die kreative Entfaltung. Aber zu diverse Teams sind, glaube ich, auch kontraproduktiv. Was für mich interessant war, als ich mich mit dem Thema fluide und kristalline Intelligenz beschäftigt hatte, war für mich deutlich klarer, dass Diversity bezogen auf die Alterskohorten sehr interessant ist, dass du sehr junge, kreative Menschen mit, sagen, weisen, älteren Menschen zusammenbringst, weil die solche unterschiedliche Perspektive und solche unterschiedliche Einwertungen der Situation vornehmen können, dass das auf jeden Fall produktiver sein kann, weil da nicht die Welten aufeinander clashen, sondern die Intelligenzkompatibilitäten oder komparative Ergänzungen vorgenommen werden. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob du damit
total Ja, gehe ich mit, ne? Altersdiverse Tandems ist irgendwie eine ziemlich gute Idee. Du musst halt, ich glaube, was am Anfang ist gerade, ich meine, wir sind ja eine alternde Gesellschaft, wenn du beim Alter vorankommen willst, dann musst du erstmal die Altersstereotypen durchbrechen. Mhm. Ne, die kommen so aus zwei Richtungen. Einerseits, die Leute wollen nicht und die Leute können nicht lernen. Und das setzt irgendwie, beides ist falsch, aber wenn du dir im Labor anguckst, ob jetzt Jüngere oder Ältere besser lernen, dann stellst du, ne, also du hast gerade Kristallin versus Fluid angesprochen, dann stellst du fest, die Alten brauchen ein bisschen länger, aber dafür behalten sie die Sachen besser. Und die Jüngeren machen das schneller, aber es setzt sich nicht so gut fest. So, aber im Labor zeigt sich halt quasi kein Unterschied in der Lernfähigkeit von Alten und Jungen. In Unternehmen, empirisch draußen, ist der Unterschied aber gewaltig. Und das liegt daran, dass du da so Faktoren von außen hast. Also einer ist dann, ne, die Stereotypen, die haben die Leute ja auch selber, dass die Alten nicht mehr lernen können, ja. You can't teach an old dog new tricks. Und dadurch werden die weniger stark in Entwicklungsprogramme eingezogen. Die verlernen also zu lernen, weil sie dann negative Erfahrungen machen, weil sie von außen irgendwie die ganze Zeit auf den Deckel kriegen, weil sie vielleicht auch selber negative Altersstereotype haben, haben sie da noch eine geringere Selbstwirksamkeit. Auch das behindert Lernen. Das heißt also, du hast irgendwie, eigentlich würden die Alten gar nicht so viel schlechter lernen. Ich habe jetzt gerade eine Doktorandin, die gibt mit 63 ihre Doktorarbeit ab.
Cool.
So, ja, hat die super gemacht. Ich habe jetzt den ersten Draft gelesen, das wird funktionieren. So, und das, wenn du diese Altersstereotypen kontrollierst, dann hast du da ganz gute Chancen. Ein Beispiel, was ich super fand für ein Positivbeispiel, das war Daimler. Mhm. Die haben damals eben genau das versucht, in ihrer Belegschaft diese Altersstereotypen aufzubrechen versucht. Und die haben Fabiola Gerpott, die heute einen Lehrstuhl für Leadership an der WHU leitet, die war damals Projektmanagerin da. Ich fand das Projekt mega. Das hieß A-Alter. Und in diesem A-Alter-Ding hattest du ganz viele so Experimente, wie Junge und Alte sich nochmal in die Lage des jeweils anderen versetzen könnten. Was ich besonders schön fand, war beispielsweise, ja, und zwar experimentell, ganz schön so ausprobieren, so haptisch und so. Was ich beispielsweise schön fand, war eine Station, da hast du so einen Altersanzug anbekommen als junger Mensch. Dieser Altersanzug, der lässt dich sozusagen die Schwerfälligkeit des Alters simulieren. Und dann hast du aber eine Spezialbrille auf. Das heißt, du konntest irgendwie weniger schnell dich nur bewegen, aber bestimmte Dinge, die für die Aufgabe wichtig waren, wurden dir mit dieser Spezialbrille gehighlightet. Du konntest halt dein Erfahrungswissen anwenden und konntest so sozusagen, ja, in die Schuhe von älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schlüpfen und dadurch sozusagen dann deine eigenen Stereotype hinterfragen. Und die hatten ja ganz viele solcher Stationen. Und die sind mit dem Ding in Bremen, haben sie, glaube ich, angefangen, weil da das größte deutsche Daimler-Werk ist und sind dann einmal durch Europa gezogen damit. Fand ich mega, ja. So kannst du dann die Leute davon überzeugen und ihnen näher bringen, dass es nicht so schlau ist, Leute alters zu diskriminieren und kannst dann so Hürden abbauen.
Ja. Nick, super spannend. Wenn ich jetzt kommen wir kurz zu Growth Mindset. Der Nadella hat ja groß berichtet, dass das ja einen der Erfolgsfaktoren Entwicklungen gewesen, dieses Buch vom Nachttisch der Frau zu klauen, ja, und von der Kindererziehung auf die Firmenerziehung mit ein paar hunderttausend Mitarbeitern zu übertragen. Ich meine, die Idee dahinter ist ja sehr faszinierend, ja, dass du einfach nicht nur auf deine angeborenen Fähigkeiten, sondern auf die Fähigkeit zu lernen und, was ist da, reflektiert, sich zu entwickeln setzt.
Ja. Ich glaube, das ist mehr eine Metapher, ehrlich gesagt. Also dieses Growth Mindset, wenn wir uns die Evidenz angucken, dann sieht man Folgendes. Also ein besonders schönes Experiment zu Growth Mindset, das auch eins der Ursprünge war des ganzen Konzepts. Da haben Carol Dweck und eine Kollegin, Müller heißt sie, glaube ich, die haben Experimente gemacht. In deren Rahmen sie so ein paar hundert Leuten Intelligenztests gegeben haben, so Raven-Intelligenztests, da siehst du dann so Strukturen und so, und haben die Leute dann gebeten, die zu bearbeiten. Und dann haben alle das gleiche Feedback bekommen mit drei randomisierten Zusätzen. Also eins war die Kontrollgruppe. Die haben nur gehört, wow, that's a really good score. Na, sonst nichts. Dann gab es eine Gruppe, in der das Growth-Mindset getriggert wurde. Wow, that's a really good score. You must have tried really hard.
Okay.
Growth Mindset. Ja, du musst irgendwie Anstrengungen bei Scheitern und so. Und dann gab es eine Gruppe, da wurde das Fixed Mindset getriggert. Wow, that's a really good score. You must be very clever. Und dann wurden die systematisch frustriert, mit viel zu schwierigen Intelligenzaufgaben, ja, die so differenzieren im Intelligenzbereich 2-3 Standardabweichungen über Mittelwert. Und wenn du solche Aufgaben mal eine Dreiviertelstunde gemacht hast, irgendwie, dann ist jeder frustriert, egal wie clever du bist. Dann wurden alle das gleiche Feedback gegeben, ja. Oh, that's a lot worse. Und dann haben die wieder, ja, also Rückschlagerfahrung. Und dann haben sie wieder normale Intelligenztests bekommen. Und dann wurde geguckt, wenn sie jetzt normale Intelligenztests bearbeiten, nach dieser Rückschlagerfahrung, unterscheiden sich die Gruppen, deren Mindset getriggert wurde. Und da zeigt sich dann, die normale Gruppe, die Kontrollgruppe, die hat so einen kleinen Lerneffekt dann, die Fixed-Mindset-Gruppe, die bricht in ihrer Leistung richtig ein und die Growth-Mindset-Gruppe, die steigt. Ja, das ist ein sehr schönes, und darauf wurden dann so Interventionen designt und die wurden jetzt auch, ist glaube ich 2021 in Science auch publiziert worden, landesweit, so eine Growth-Mindset-Intervention. Da zeigt sich aber, die Effekte sind relativ klein. Die sind groß bei sozial benachteiligten Kindern vom Growth-Mindset. Da sind die tendenziell groß, in der Spitze sind sie relativ klein. Und du kannst das auch nicht so einfach auf die Wirtschaft übertragen, da gibt es keinerlei Evidenz zu. Ich glaube, das, was der Satya Nadella gemacht hat, deshalb finde ich das so clever, also Growth Mindset ist erstmal ein Konzept, was ja eine geile Metapher ist. Ja. Ja, es ist eine Metapher und dadurch ist es irgendwie, und es ist an Werte verknüpft. Und der Wert lautet ja, gib nicht auf und verkauf dich nicht für schlauer, als du bist. Ja, so. Und indem du den Leuten das auf eine geile Art vermittelst, ja, dieses Growth Mindset, die Story darüber, Carol Dweck, ich habe das Buch auf dem Nachttisch von meiner Frau gesehen und so, das ist ja eine Story. Im Prinzip ist er, glaube ich, nicht erfolgreich wegen des Growth Mindsets, sondern er war erfolgreich wegen einer besonders charismatischen Vision. Storytelling.
Dazu kommen wir noch zu Thema Charisma. Okay. Aber vielleicht jetzt aus der Perspektive der Kindererziehung. Für mich war das insofern sehr, sehr wertvoll, weil man stellt hier auch auf dieses Wort noch ab. Du hast es noch nicht geschafft. Und es ist immer eine Frage der Bemühungen, des Trainings und der Einstellung zu der Sache. Und deswegen, ich fand das schon Storytelling-technisch sehr, sehr, sehr clever und auch den Kindern sehr einfach zu vermitteln, auch Mitarbeitern, weil mit Rückschlägen ist es einfacher umzugehen, dass es nicht an einer Grundintelligenz liegt. Und jetzt komme ich zu einem anderen Punkt. Ich beschäftige mich zurzeit mit dem G-Faktor oder mit IQ-Themen. Das ist ja auch ein super spannendes Forschungsgebiet. Du bist auch, glaube ich, Wirtschaftspsychologe, hast bestimmt auch mit dem Thema beschäftigt. Und das ist psychometrisch, glaube ich, eine der größten Errungenschaften der Psychologie, weil psychometrisch kannst du damit echt viel anfangen. Und es gibt ja eindeutige Korrelationen, auf jeden Fall zwischen dem G- oder IQ-Wert und dem Erfolg in kognitiv fordernden Bereichen. Ja. Und für mich war das überraschend, dass das eigentlich mit 25% bis 30% der einzige Faktor ist, der richtig ins Gewicht fällt. Mhm. Ja, gibt es nur Gewissenhaftigkeit aus Big Five? Sonst ist ja nichts mehr da in der Nähe, was so einen Einfluss hat.
Ja, für Führungskräfte gibt's irgendwie, ist es noch Charisma, ne? Aber sonst tatsächlich gibt's nicht viel. Ja, das ist so. Mhm. Auch Dinge, wo viele Leute sagen, dass sie so wichtig sind. Weißt du hörst ja ganz oft so emotionale Intelligenz. Fände ich irgendwie auch schön. Ja, ich finde den Gedanken schön. Ja, du hast ganz oft in der Psychologie, hast du so Dinge, wo du dir wünschen würdest, dass es irgendwie Unterschiede oder keine Unterschiede gäbe. Ne, bei Diversity beispielsweise und Leistung. Ich würde mir total wünschen, dass je höher die Diversity, desto höher die Leistung. Ich würde mir auch wünschen, je höher die emotionale Intelligenz, desto höher die Leistung. Weil das ja irgendwie, also das kann ja nicht schlecht sein, wenn die Menschheit zunehmend emotional intelligent wird so, und sich damit beschäftigt und so Zuwendung lernt und so. Aber so ist es leider
nicht. Moralisch gesehen ist das ungünstig, was auch dazu führt, dass man für solche Aussagen fast schon angefeindet wird. Auf jeden Fall in LinkedIn-Blase kriegen wir dafür einen Anschiss, wenn wir sowas jetzt öffentlich überall schreiben würden. Ja, da merkt man, dass die Menschen damit nicht so einfach umgehen können, weil das moralisch in deren Weltbild nicht reinpasst. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt solche, sagen wir, Wahrheiten, die tatsächlich empirisch begründet sind, rüberbringst?
Ja, da kann man auf die empirische Sachlage gucken. Wie gesagt, ich würde mir auch was anderes wünschen. Ja, wenn ich mir eine Wirklichkeit malen würde, sähe die anders aus als die vor uns liegt. Aber in vielen Bereichen ist einfach unser Kenntnisstand weicht von dem, was populärwissenschaftlich behauptet wird, ab. Da gibt's ganz viele Bereiche. Generation X, Y, Z. Es gibt keinerlei harte Nachweise, dass es einen Generationeneffekt gibt. Es gibt natürlich einen Wertewandel, der läuft gesamtgesellschaftlich und der hängt an bestimmten Weltereignissen und kann man alles nachweisen. Aber dass es jetzt diese harten Generationeneffekte gibt, das ist Bullshit. Okay. So. Und das wird aber verkauft. Und das wird so tradiert. Ich habe gerade so eine Analyse laufen, so Springer, diese Springer-Bücher. Da steht das ganz oft drin. Da gibt's Dutzende von Springer-Büchern, wo sowas kolportiert wird. Und da legen wir gerade so die Fachliteratur daneben, die echte Fachliteratur, die da irgendwie aus mir unerfindlichen Gründen nicht zitiert wird. Und gucken dann, wo ist eigentlich der Ursprung dieser sich immer wieder zitierenden Leute. Das ist mir, du hast völlig recht, es gibt so eine Art esoterische Entwicklung oder auch so MBTI oder Rees Profile. Ja, in der Eignungsdiagnostik hast du auch ganz viele esoterische Konzepte, die halt nicht mehr Varianz aufklären als ein Astrologietest oder irgendwie das Horoskop in der Bild. Es gibt einfach, ja, und das kann man auch erklären, beim MBTI ist es total klar, warum der irgendwie, warum der nur sehr wenig Validität aufweist. Das ist eine brillante Erfindung. Man muss, ne? Also Carl Gustav Jung, ich glaube, ja, heute mehr oder weniger vor 100 Jahren, hatte der wirklich, also ich meine, der saß da wahrscheinlich noch ohne elektrischen Strom. Ja. Der saß da wahrscheinlich mit Gaslicht, ja, und hat sich sowas ausgedacht. Da kann ich nur den Hut vorziehen. Aber 100 Jahre später wissen wir halt mehr, aber die Instrumente gibt's halt immer noch. Und das ist einfach Esoterik und die ist tief in unserer Disziplin, in der Populärwissenschaft verwurzelt. Es gibt so eine Zweiteilung, ne? Du hast einmal sozusagen das, was, naja, irgendwie so kolportiert wird von irgendwelchen Leuten, was so eine gewünschte Wahrheit ist. Und dann gibt's die Wissenschaft und die klafft auseinander. Und ich sehe mich tatsächlich auch als einen derjenigen, ich meine, ich bin FH-Prof, mein Job ist es so ein bisschen, Wissenschaft und Praxis zusammenzuführen. Und irgendwie, das ist so eine Scharnierfunktion. Ich glaube, die ist unterausgeprägt. Da gibt's nicht genug von.
Leider nicht. Und da hört plötzlich auch die Botschaft, Folge der Wissenschaft, auch auf. Ja? Das heißt, wenn es nicht moralisch hineinpasst, wird es einfach angezweifelt oder sogar wirklich niedergeschmettert. Und das ist echt traurig als die aktuelle Entwicklung.
Ja, wobei, da schon wieder unterbreche. Ich glaube, bei so Sachen wie so einem MBTI oder so, wo man also teure Zertifizierungen kauft, kann ich das nachvollziehen. Da ist das ökonomisch nachvollziehbar. Mhm. Ja, also du willst jetzt irgendwie dich mit Persönlichkeit beschäftigen, triffst dann irgendwie auf ein Inventar, das dir als ganz toll verkauft wird, machst dann so eine Zertifizierung als MBTI Supermaster oder Disc Master oder wie heißen die Insights Discovery und wie diese MBTI-Derivate alle heißen, dann machst du da eine wahnsinnig teure Zertifizierung und wenn du dich dann ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigst, dann merkst du, dass es im Kern wertlos ist. Dass diese 6.000 Euro, die du gerade ausgegeben hast, echt völlig durch den Schornstein gehen. Und naja, und dann setzt halt so eine kognitive Dissonanzreduktion ein. Ja, dass du sagst, du machst irgendwas, was du eigentlich nicht okay findest und dann biegst du dir die Wahrheit so ein bisschen zurecht, so als Ausgangspunkt der Analyse ist das ja ganz gut. Ich habe schon ganz viele Analysen damit, ich habe Fingerspitzengefühl. Also du erfindest ganz viele Lügen, die du dir selber erzählst, damit du diese Fehlinvestition vor dir selber rechtfertigen kannst. Und dadurch kommt so ein starres Weltbild zustande.
Zu Thema emotionale Intelligenz, Ralf. Ich meine, das Konzept wurde, glaube ich, von einem Journalisten erfunden. Da gibt's ja auch, glaube ich, keine messbare Evidenz für diese Intelligenz, was ist das, Fähigkeit oder wie ist da der aktuelle Stand der Wissenschaft?
Naja, wenn du nur die emotionale Intelligenz misst und die mit Leistungen zusammenbringst, dann gibt es einen Zusammenhang. Okay. Aber dieser Zusammenhang wird von Persönlichkeitsvariablen und von kognitiver Intelligenz erklärt. Okay. Ja, das eine ist so emotionale Stabilität. Ja, das Gegenteil ist ja so Wachsamkeit. Wenn du da irgendwie wenn du ein Händchen für Leute hast, Agreeableness korreliert auch noch. Wenn du die Big Five rausziehst und den G-Faktor rausziehst, als Kontrollvariablen, dann bleibt von der Korrelation zwischen emotionaler Intelligenz und Leistung nichts mehr über. Das heißt, das Konzept ist sympathisch, aber wir können es mit den bereits vorliegenden Eigenschaften einer Person komplett erklären. Es gibt keine zusätzliche, wir nennen das dann inkrementelle Validität.
Okay. Dann schade, das klingt auf jeden Fall sehr sympathisch und fühlt sich auch super. Ja, nur wenn es nicht funktioniert, ist natürlich dann nicht sehr wirksam.
Genau.
Ralf, kurz zu Thema Charisma. Bei dieses glaube ich, ein Erfolgsbaustein der evidenzbasierten Führung, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Also von der Vision, Charisma und Wirksamkeit. Wie kannst du vielleicht dein Konzept der Führung kurz beschreiben?
Ganz witzig, wir haben ja gerade über ein MBTI gesprochen und Carl Gustav Jung hat das so, glaube ich, 1921, 22 entwickelt. Und wenn ich das einigermaßen richtig im Kopf habe, hat auch Weber, Max Weber, der berühmte deutsche Soziologe, sein Buch über die Bürokratie und seine Abhandlung über Führung auch 1922 veröffentlicht. Und da hat er Charisma so als göttlich inspirierte Gabe dargestellt. Und das ist ja auch das, was man so generell denken würde auf den ersten Blick, dass Charisma etwas ist, was man nicht verändern kann und was eine Eigenschaft ist. Genau, bis 2011 dachte man das tatsächlich auch noch. Damals kam noch so eine große Meta-Analyse raus, Great Myth or Great Man hieß die, wo ganz viele Eigenschaften und Fähigkeiten, state-like oder trait-like Konstrukte mit Führungserfolg zusammengebracht wurden. Und Charisma war da sehr hoch und wurde aber als trait-like, also als Eigenschaft, als persönliche Sache dargestellt. Mittlerweile wissen wir aber, dass Charisma einerseits eine Eigenschaftskomponente hat, die unveränderlich ist, in der Person begründet liegt, aber auch eine Fähigkeitskomponente, also eine erlernbare Komponente. Die Eigenschaftskomponente, die hat beispielsweise das Aussehen. Ja, wenn du besonders gut aussiehst,
Hallo-Effekt,
dann wirkst du charismatischer. Und ja, und das ist für Frauen einen Tick stärker ausgeprägt als für Männer, weil Frauen stärker nach dem Aussehen beurteilt werden. Ja, wir leben in der Welt, in der wir leben. Erfolg beispielsweise auch. Wenn du besonders erfolgreich bist, dann wird dir mehr Charisma zugesprochen, als wenn du nicht so erfolgreich bist. Das sind also Dinge, ja, wenn du charismatischer werden willst, die du nicht verändern kannst. So, klar, ne? Also um erfolgreich zu werden, muss ich erfolgreich sein, da beißt sich die Katze ein Stück weit in den Schwanz. Es gibt aber Dinge, die man tatsächlich auch persönlich beeinflussen kann. Das ist das sogenannte Charisma-Dreieck. Das besteht aus Deliver, also die Art, wie man Dinge rüberbringt. Dazu gehört Stimme, dazu gehört Gestik, dazu gehört ungewöhnliche Verhaltensweisen, dazu gehört Humor.
Okay.
Ne? Das ist sozusagen das, was man zuerst sieht. Ja, das wirkt so spontan. Dann gibt's Deliver. Das ist die Art, wie man Dinge rüberbringt. Mhm. Dazu gehört beispielsweise, wir hatten doch gerade Growth Mindset, Satya Nadella. Dazu gehört beispielsweise der Kontrast. Ja, wir haben das jetzt im Krieg in der Ukraine. I don't need a ride, I need ammunition. Das ist ein sogenannter Kontrast. Ja, du sagst eine Sache und begründest darüber die andere. Und Satya Nadella sagt, we no longer want to be a know-it-all company. We want to be a learn-it-all company. Das ist ein Kontrast, ja. Und das bleibt besonders gut im Blick. Und wenn du so die großen Leute aus der Wirtschaftspsychologie dir mal anguckst, also die populären, Simon Sinek, Adam Grant, dann posten die online die ganze Zeit Kontraste. Die hämmern dich mit Kontrasten tot. Ja, das kann man so machen, aber eigentlich ist es so. Das kann man so machen. Schau dir mal die letzten 20 Posts von Adam Grant auf Twitter an. Du wirst irgendwie lauter Kontraste finden. Ne? Und dazu gehören aber auch so Geschichten, dazu gehören Metaphern, dazu gehören dreiteilige Listen, dazu gehören Wiederholungen und so weiter. Das ist so die Art, wie man Dinge rüberbringt. Und dann gibt's die Substanz. Das sind so die Werte. Ein Wert ist ja was, was man gut findet. Ja, oder was man schlecht findet. Und das ist so das Verbalisieren dieser Werte, das ist das Formulieren von ambitionierten Zielen, das ist aber auch das Aufgreifen der Stimmung im Raum, damit man das sozusagen fassbar macht. Ja, das ist sozusagen das, wofür man eigentlich etwas tut. Und Charisma funktioniert dann besonders gut, wenn man diese drei Dinge sehr intensiv kombiniert. Ja, als Beispiel jetzt, ich mache ja viel im Fußball, so ein Jürgen Klopp sagt, wir spielen Heavy-Metal-Fußball. Dann ist Heavy Metal natürlich eine Metapher. Aber die Metapher transportiert mehr. Sie transportiert nämlich sozusagen, ja, dass man intensiv ist, dass man hart reingeht
laut,
und so weiter. Und wir wissen, ja, genau, es ist laut, es geht,
passt
es
zu
geht
Dortmund vorne auch exzellent.
So. So ist es, so ist es. Und wir wissen heute, dass man Charisma tatsächlich lernen kann durch Experimente. Mhm. Also, das ist ein hart experimentell geführter Forschungsstrang. Und Experimente sind generell auch die einzige Art, wie man wirklich kausale Effekte, also aus A folgt B, nachweisen kann. So der Ursprung war beispielsweise, Leute wurden gebeten, so ein einminütiges Video von sich aufzunehmen mit so einer Botschaft. Und dann wurden die von Externen eingestuft, wie charismatisch sie empfunden werden. Und dann wurden die randomisiert in drei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe war die Kontrollgruppe, die haben keine Intervention bekommen. Eine Gruppe war die Placebo-Gruppe. Die haben so ein Kommunikationstraining gekriegt, so Schulz von 4 Ohren und sowas. Ja, also Dinge, die eine Führungskraft durchaus nutzen, die aber nichts mit Charisma zu tun haben. Und eine Gruppe hat ein Charisma-Training bekommen. Und da wurden die nach einiger Zeit nochmal gebeten, so ein einminütiges Video aufzunehmen. Und die wurden wieder bewertet von Leuten, die nicht wussten, worum es geht. Und da hat die Charisma-Gruppe signifikant besser abgeschnitten als die beiden anderen. Und damit ist der Nachweis erbracht, dass Charisma erlernbar ist.
Okay, cool. Ich habe jetzt auch in dem Kontext mich ein bisschen mit diesen Machtposen beschäftigt und mit Testosteron und Cortison. Wenn man bei diesen Gruppen dann Testosteron-Level und Cortison-Level messen würde, würde auch festgestellt werden, dass Charisma einen positiven Einfluss auf Testosteron hat, höchstwahrscheinlich, oder?
Ja, das ist ein bisschen ein trauriger Fall. Das ist die Amy Cuddy, die das gemacht hat.
Ja,
die
genau.
Also die stellt sich damit auf die Bühne, aber diese Experimente konnten nicht repliziert werden.
Das ist ungünstig.
Das ist ja das Tolle an heutiger Forschung. Ja, das ist ungünstig, genau. Also die hat Experimente gemacht und die sind auch publiziert worden. Und es kann ja mal sein, dass man ein zufällig signifikantes Ergebnis erhält. Also diese Machtposen von Amy Cuddy, da gibt es lange, lange Diskussionen drüber. Ne? Und auch so aus so einer ethisch-moralischen Sicht, ob man, obwohl irgendwie alle Replikationen dann nicht signifikant sind, ob man dann trotzdem mit diesen Machtposen weitermachen sollte. Das ist so ein, also gibt es ganz spannende Diskussionen zu. Ich finde das Thema total super. funktioniert leider nicht so gut, wie es
scheint. Es gibt aber diese Experimente, die sind repliziert worden, wo du die Mäuse nimmst in diesem Tube-Experiment.
Ja.
Kennst du das? Wo eine Maus von einer Seite gegen die andere Maus antritt und die Gewinnermaus beginnt immer zu gewinnen. Ja, das ist nachvollziehbar, weil man sagt, okay, die Mäuse sind einfach, fühlen sich wie ein Gewinn, darüber haben wir gesprochen, Erfolg zieht Erfolg an und dann schlagen sie sich gut durch. Interessant wird es dann, wenn du die Maus, die verloren hat, nochmal ins Rennen schickst und von hinten sie mit einfach hinein durchschubst, dass sie die Gewinnermaus schlägt. Bei ihr wird so viel Dopamin ausgeschüttet, dass sie plötzlich beginnt zu gewinnen. Und das ist repliziert und das sagt man ja, fake you till you make it. Ja, das aus der Perspektive, diese Selbstwirksamkeit ist ja auch ein Glaube an die Fähigkeiten, die man eigentlich noch nicht richtig hat.
So ist das. Und der Effekt ist wunderbar nachgewiesen, das glaube ich sofort. Ich habe, wenn du willst, irgendwie, ich habe gerade mal hier Power-Posing rausgesucht, das können wir die Shownotes packen.
Ja, sehr gerne.
Das ist eine längere Diskussion.
Okay, das war mir nicht klar, dass das jetzt schon wieder, aber nachvollziehbar ist es schon, ja. Ich meine, wenn du jetzt einfach dich öffnest, ja, das ist auch wirkt charismatisch, als wenn du dich schließt. Ich meine, das ist ja von der hierarchischen, evolutionsbiologischen Entwicklung nachvollziehbar, ja.
Ja, absolut. Ich meine, also ich mache ja relativ viel Charisma-Trainings. Deliver mache ich nicht so. Das ist so, ne, also diese ganze Gestik und so, das siehst ja hier, ich hänge hier ja rum wie ein Schluck Wasser in der Kurve, ne? Also da gibt's ja Leute, die das deutlich imposanter
wenn
können.
Inhaltlich rüberbringt, ist alles okay.
Ja. Ja, wer das toll macht, Simone von Storch, mit der habe ich sowas mal gemacht, die fand ich sehr beeindruckend. Ehemalige Tagesschau-Moderatorin fand ich mega. Also wer mal Lust hat, an seiner Gestik, Mimik und seinem Ausdruck zu arbeiten, Simone von Storch. Wer Lust hat, vielleicht über andere Charisma-Taktiken zu reden,
meldet sich gerne. Super, vielen herzlichen Dank. Ich habe demnächst auch eine spannende Podcast-Aufnahme mit Frau Matschnik, die auch zu diesem Thema Körpersprache, Macht der Körpersprache, auch sehr, sehr gute Trainings
hat.
Bin ich sehr gespannt. Es ist erfreulich eigentlich, dass Charisma erlernt werden oder wenigstens verbessert werden kann und nicht wie angeboren und somit fatal zugewiesen von der Natur ist. Ja, weil bei Intelligenz ist es ein bisschen anders. Das ist schon, wenn man jetzt davon ausgeht, dass 70-75% der Intelligenz angeboren ist, dann weiß man, okay, da hat man sehr wenig Einfluss aufs Leben, aus der Perspektive.
Ja, wobei das bei der Intelligenz ja wahrscheinlich ein bisschen überschätzt ist, diese 70-75%. Also das kommt ja aus den Zwillingsstudien.
Aus mehreren.
Da gab's ja irgendwie diese großen Reihen. Aus relativ vielen, aus China, Australien.
Niederlande auch, das ist.
Niederlande auch. Das Problem bei den Zwillingsstudien, deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen so richtig genau quantifizieren kann man das nicht, ist ja, dass die Auswahl dieser Zwillinge nicht komplett randomisiert ist.
Okay, gibt's ja nicht so viele.
Also welche Babys werden bei der Geburt schon von ihren, also getrennt und wachsen unterschiedlich auf? Das sind ja nur ganz wenige Autounfälle, das ist meistens irgendwie Missbrauch, Drogen, Gewalt, so ganz schlimme Fälle. Das heißt, du hast in der Gruppe der Aufgenommenen, du hast eine harte Präselektion, die die Varianz verkleinert. Mhm. Und dann hast du natürlich auch in den aufnehmenden Familien keine reine Randomisierung. Weißt du, irgendwie, wenn das Zwillinge sind, die gerade vom Jugendamt aus einer Missbrauchsfamilie rausgenommen werden, dann willst du die ja nicht irgendwo anders hingeben, sondern die sollen es dann ja ein bisschen besser haben, sodass die aufnehmenden Familien auch irgendwie einen bestimmten sozioökonomischen Status haben. Und auch dadurch wird die Varianz ein bisschen verkleinert. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass die gemeinsam aufgeklärte Varianz tendenziell überschätzt wird. Aber quantifizieren kann man das nicht.
Das kann ich zustimmen, wobei diese Studien sagen, dass das bis zu 80% ist. Ja, deswegen, und interessanterweise, je älter das Kind wird, quasi mit 18, ist der Einfluss des Umfeldes am geringsten und davor am höchsten. Also das sinkt vom Jahr zu Jahr runter. Mhm. Aber das war für mich auch überraschend, weil in dem Ausmaß habe ich das auch nicht erwartet und dass man Intelligenz eigentlich nicht richtig trainieren kann, sondern entweder ist sie da oder nicht. Was ich bei dir auch sehr, sehr spannend fand, das war dieses Thema der dunklen Triade. Ja, das ist auch, klingt sehr dunkel und sehr spannend, ist aber, glaube ich, auch essentiell, oder? Im Führungsalltag.
Mhm. Ja, ich würde es positiv drehen. Es gibt so ein paar Variablen, die es wahrscheinlicher machen, dass man Führungskraft wird, die aber gar nicht mit Leistung positiv zusammenhängen. Ja, eine ganz einfache Variable ist beispielsweise Extraversion, also das Ausmaß, in dem ich auf andere Menschen zugehen kann. Extrovertierte Menschen, die fallen mehr auf, die gelten als proaktiv und interessiert und die hauen sich rein.
Netzwerkorientierter, ja, das ist
so. Aber introvertierte Menschen sind genauso gute Führungskräfte. Ja, die können halt auch mal ihre Klappe halten, wenn es wichtig ist. Ne? Also 100 Wörter sind nicht besser als 100 Gedanken. So. Und das ist bei der dunklen Triade ganz ähnlich. Menschen, die dunkle Triade hat drei Facetten, deswegen Triade. Ne? Du hast einerseits den sogenannten Narzissmus, also übertriebene Selbstliebe. Dann hast du Psychopathie, das ist die Unfähigkeit, Emotionen deines Umfelds irgendwie in deine Handlungen einzubeziehen, so eine gewisse Kälte. Und dann hast du Machiavellismus, im Prinzip so eine Neigung, dass der Zweck alle Mittel heiligt. Mhm. Und die hängen auch so ein bisschen zusammen, deswegen heißen die Triade. Wenn man es positiv drehen will, kann man da auch den Faktor Honesty, Humility, also Ähnlichkeit und Demut draus machen. Mittlerweile gibt es auch relativ viele Studien, die nicht nur von den Big Five sprechen, also den fünf, das sogenannte Ocean-Modell, also Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus, sondern die sagen, naja, es ist eigentlich Hexaco, da sind genau die anderen fünf dabei und die sechste ist halt diese Ehrlichkeit und Demutsdimension, die im Prinzip die umgekehrte dunkle Triade ist.
Okay, das wusste ich nicht.
Super, und Menschen, die besonders narzissisch sind, um es mal an dem Beispiel klar zu machen, naja, die haben halt so ein grandioses Selbstverständnis, die wirken halt besonders charismatisch, das heißt, du hast ganz viele sehr demütige Menschen, ja? Also Gandhi, Mutter Teresa, ich finde auch den Barack Obama eher sozusagen demütig. Du hast aber natürlich auch so die grandiosen, charismatischen Narzissten. Ja? Also Donald Trump steht an erster Stelle. Der verkörpert eigentlich so alle Dimensionen dieser dunklen Triade ganz gut. Ne? Also der Zweck heiligt die Mittel ist jetzt ja auch irgendwie, ne? Und Psychopathie ist mir doch egal, was die anderen machen. Irgendwie, ich walz alle tot, so, ne? Und diese dunkle Triade, Menschen, im Prinzip ist das eine ungünstige Persönlichkeitseigenschaft. Da kannst du halt würfeln und kannst Pech haben, die ist auch dummerweise erblich. Das heißt, wenn du Eltern hast, die dazu neigen, dann neigst du selber dazu auch. Und das ist halt schlecht. Was ich ein bisschen problematisch daran finde, ist, gerade Narzissmus, ne? Aber auch dunkle Triade generell, da heißt es dann, musst du umgehen oder rausschmeißen. Das Problem ist aber, naja, was mache ich denn, wenn die irgendwie meine Chefs sind? Weil die sind ja überproportional weit oben.
Oder Geschäftsführer der Gesellschaft.
Umgehen oder raus. Ja, dann wird es schwierig mit umgehen oder rausschmeißen. Es gibt aber mittlerweile Ansätze, wie man insbesondere Narzissmus so ein bisschen wegtrainieren kann, wie man den Menschen helfen kann, damit umzugehen. Ich finde es auch ein bisschen asozial, ja, bei allen möglichen Störungen. Wir reden ja über Diversity and Inclusion. Und das ist nun offensichtlich auch eine Störung, die die Leute haben. Die muss man ja auch irgendwie inklusiv einbinden. Die kannst du ja nicht einfach kannst ja nicht einfach irgendwie brandmarken als Arschloch. Ich finde, das geht nicht. Da gibt es jetzt so ein Konzept, das heißt Confident Humility, ja, okay. Genau.
Klingt auf jeden Fall. Confident Humility. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr valide.
Ja, also es gibt ein Konzept, das heißt Confident Humility. Und so die Grundfunktionalität ist auch schon einmal nachgewiesen worden, 2015 im Journal of Applied Psychology. Im Prinzip geht es darum, wie kannst du irgendwie narzisstische Menschen abholen. Narzissmus entspringt ja aus so einer tiefen Unsicherheit. Ja, die wirken zwar wahnsinnig selbstsicher, aber die sind wahnsinnig verletzlich.
Selbstwertgefühl, Kompensation ist das, ja.
Genau, und dann schlagen die halt um sich, ne? Also ich kann jetzt keine Ferndiagnosen führen, aber so ein Trump, ne, da merkt man ja schon, ja, das ist eigentlich echt ein sehr fragiles Ego und der haut aber irgendwie so dermaßen dann raus und so. Und das ist ein Konzept, das getestet wurde. Das ist aber bisher nur im Querschnitt getestet. Ich wollte das Ganze ja in dem Fußball machen. Weil Persönlichkeit wird ja in der Jugend insbesondere geformt. Genau. Und man beobachtet gerade bei so Top-Talenten im Fußball, dass die sich sehr ungünstig im Hinblick auf die dunkle Triade entwickeln.
Zu früh, zu viel Erfolg kommt auch, ja, manchmal, ne?
Ja, genau, ne? Das ist also gerade in der Pubertät, du musst dir vorstellen, also diese Jungs, die dann irgendwie so Nationalspieler werden oder so, die schießen dann halt im Schulspiel, spielen dann irgendwie zwei Schulen gegeneinander und der eine Typ schießt 10 Tore. So, und dann sind die 13, 14 und alle Mädels stehen da, yay! Ja, und der wird irgendwie und der kriegt Props ohne Ende und er wird abgefeiert und er ist der Superstar und egal wo er hinkommt, irgendwie, er überspringt irgendwie alle Jugendmannschaften, wird überall gefeiert, geht in das NLZ und so. Der kennt also nur so totales abgefeiert werden. Und das ist halt nicht so wahnsinnig gesund. Ja, ja. Und deswegen drehen dann einige schon ein bisschen am Rad.
Du brauchst eigentlich im Leben einen Ausgleich, eine Person, die dich eigentlich erdet, oder? Ich meine, das ist ja meistens so ein Bezugspunkt.
Ja, dafür gibt's ja Coaches und das ist eine total wichtige Funktion. Und das haben die Kids tendenziell nicht.
Das merkt man jetzt bei Musiala. Der wird ja gecoacht auf allen Ebenen, vom Schlaf bis zu Demutsübungen anscheinend, weil er kommt ja mit diesem Erfolg gut klar aktuell noch. Ja, ich meine, mit diesem Hype muss man ja auch umgehen können. Aber jetzt nur kurz zum Narzissmus. Ich glaube, das ist ja wirklich nicht unbedingt angeboren, sondern dass es schon durch, sagen wir, Umfeld, auch vor allem die Eltern und glaube auch die Mutter sehr, sehr stark und auch der Vater, wenn sie vor allem miteinander nicht klarkommen und mit dem Kind nicht klarkommen, dass da diese Unsicherheit entsteht, die man über die Zeit versucht zu kompensieren und vor allem, indem man die anderen kleiner macht, um sich besser zu fühlen. Das ist dann wirklich unangenehm.
Ja, das ist so. Klar, der prozentuale Anteil von Erblichkeit und von Kontextsensitivität ist bei Persönlichkeit generell größer als bei Intelligenz beispielsweise. Ja. Man sagt aber, das liegt daran, dass du Persönlichkeit auch als Eltern viel einfacher beeinflussen kannst. Also Extraversion beispielsweise. Mensch, jetzt sprich doch mal mit Opa. Jetzt nimm doch die Tante meinen Arm. Ja, das sind ja Aufforderungen zu mehr Extraversion. Und das kannst du halt weniger gut bei der Intelligenz machen. Und beim Narzissmus kann das deshalb auch sehr einfach von den Eltern dann weitergegeben werden.
Okay, verstehe ich. Wenn wir bei der dunklen Triade bleiben, gibt es da Evidenzen bezogen auf Frauen oder Männer? Ist das eher den Männern zuzuschreiben oder gibt es überhaupt Evidenz, dass eine Frau bessere Führungskraft ist als ein Mann, wenn emotionale Intelligenz, die den Frauen zugeschrieben wird, nicht so stark evident ist?
Ja. Das sind halt so Fragen, wo du hoffst, also manchmal hoffst du ja, dass es ein positives Ergebnis gibt, ja, bei emotionaler Intelligenz und Leistung. Und manchmal hoffst du, um Himmels Willen, dass da kein Unterschied aufkommt, ne? Also bei der Intelligenz beispielsweise, und im Vergleich von Männern und Frauen gibt es minimale Unterschiede, also im Mittelwert nur minimal, aber in der Streuung ein bisschen größer. Also die Verteilung der Männer ist ein bisschen breiter.
Weit.
Und bei der Führungsfähigkeit, ja, da hängt so ein bisschen davon ab, aus welchem Winkel man drauf blickt. Also aus allen Perspektiven gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen im Hinblick auf den Führungserfolg, wo du schon mal sagst, puh, ja, ne, sonst ist schon mal gut. Es gibt aber Unterschiede, wenn du nach der Selbsteinschätzung fragst, dann fühlen sich Männer besser.
Ja, klar.
Und wenn du nach der Fremdeinschätzung fragst, fühlen sich Frauen besser. Also ich würde tatsächlich sagen, aber auch da ist der Unterschied nicht so
gewaltig. Aber diese Overconfidence Bias ist eher Männern zuzuschreiben, deswegen auch Anzahl der Gründungen bei den Männern höher einzustufen, weil sie Selbstüberschätzung einfacher managen können oder implementieren.
Ja, absolut, absolut. Also es gibt ja so manche populären Debatten, die haben ja irgendwie einen wahren Kern. Ne? Also wer fährt besser Auto, wer parkt besser ein, Männer oder Frauen? Da wäre die Antwort dann, naja, es hängt vom Kriterium ab. Also wenn du sagst, wer parkt schneller ein, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, sind die Männer, die schneller einparken. Wenn du guckst, wer parkt sicherer ein, verursacht weniger Flächen, so, dann sind halt die Frauen überlegen. Ne? Das ist genau, das ist ja beides irgendwie doof. Also sich selbst überschätzen, dann nimmst halt Aufgaben an, die du gar nicht kannst. Aber sich selbst unterschätzen ist irgendwie sympathischer. Aber dann machst du ja ganz viele Sachen nicht, die du eigentlich leisten könntest. Ne? Auch diese ganzen Imposter-Syndrome und so. Du hast auch ganz viel so pathologischen Altruismus, findest du auch häufiger bei Frauen. Das sind alles grundsympathische Tendenzen. Aber die bringen dir natürlich in der Wirtschaftswelt herzlich wenig.
Das ist diese auch von Taker, Giver,
so. Ja. Von dem, ja.
Okay.
Ja. Von dem Brand, genau, ne? Ja.
Mhm. Okay. Da findet man auch mehr Frauen bei Givern, glaube ich, als bei Takern.
Ja, genau. Du hast die Nehmer, die ziehen mehr raus, als sie reingeben, ne? Also im Prinzip eine egoistische Strategie. Dann hast du so die, den Tauscher. Den kann man übrigens empirisch gar nicht so gut, den Tauscher und den Nehmer, auseinanderhalten. Ne? Aber im Prinzip sind das Leute, die ziehen raus, die sind auf ihren Vorteil bedacht. So quid pro quo oder tendenziell ein bisschen
Obwohl mehr, Reziprozität eigentlich evolutionsbiologisch mit Abstand, glaube ich, der beste Erfolgsfaktor fürs erfolgreiche Leben ist.
Ja, genau. Da gab es diese Axelrod-Experimente, ne? Wo du guckst irgendwie, was ist so die erfolgreichste Tit-for-Tat-Strategie. Da ist Tit-for-Tat ist immer, ne? Also du kopierst sozusagen
das Verhalten des Partners.
Ja, genau. Ja.
Ich fand von Naval Ravikant, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aus seine Botschaft, play long-term games with long-term people. Ja, das finde ich einfach unglaublich gute Heuristik fürs Leben.
Das Das ist übrigens was, auf das ich achte, wenn ich Partnerschaften eingehe mit Firmen oder mit Individuen. Die zentralen Leute, mit denen die kooperieren, wie lange arbeiten die schon zusammen? Genau.
Da merkt man einfach, ob die springen oder nicht. Ja. Und immer nur eigenen Vorteil abschöpfen und dann ziehen sie weiter. Genau. Ist aber aus meiner Sicht keine gute Eigenschaft fürs Leben, weder im Privaten noch im Beruflichen. Vielleicht noch ein Thema, das... Ich glaube, zurzeit auch LinkedIn jetzt als Blase bewegt, Hierarchie. Ja. Ich meine, das ist ja ein Wahnsinn. New Work, Hierarchie, da kann man, und Life-Work-Balance. Ja. Du hast ja dich auch mit New Work beschäftigt. Wie ist deine Einschätzung zu diesen aktuellen Debatten?
Also New Work ist die Richtung, in die es geht. Ne? Also Deutschland konkurriert über Qualität und Innovation. Und wenn wir Qualität und Innovation treiben wollen, dann müssen wir die Menschen befähigen, sich einzubringen. Und im Prinzip ist ja New Work, wenn ich es mal für mich definieren müsste, wäre es das zunehmende Bestreben, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und den Menschen in den Mittelpunkt stellen ist ja nichts anderes als eine Qualitäts- und Innovationsstrategie fahren. Und insofern passt das sehr gut, ja, wenn Deutschland als westliche Industrienation ohne nennenswerte Bodenschätze auf Dauer erfolgreich sein möchte, dann müssen sich die deutschen Firmen diesen neuen Formen der Arbeit gegenüber öffnen. So, du musst deine Leute ermächtigen. Das, was dann dabei rauskommt, das finde ich aber total problematisch. So, es gibt jetzt ja irgendwie alle möglichen Leute, die sich mit New Work angeblich total auskennen. Also New Work ist für mich eigentlich angewandte Wirtschaftspsychologie. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Es geht ja darum, die Interessen von Menschen und Organisationen zusammenzubringen. So, es ist für mich irgendwie Erleben und Verhalten von Menschen in wirtschaftlichen Kontexten, ja, in einer anderen Formulierungsfassung. Aber gut. Das Problem, was ich damit habe, darauf sprichst du wahrscheinlich an, dass die Risiken von der Ermächtigung unzureichend diskutiert werden. Ich gebe dir ein Beispiel. Da gibt es diesen Herrn Laloux, der hat Reinventing Organizations geschrieben und entwickelt darin das Modell der Organisation der Zukunft. Er hat wieder so ein hierarchisches Modell, was irgendwie bei hierarchielosen Dingern, und dann haben die aber immer so hierarchische Modelle und sprechen dann immer von Ganzheitlichkeit und so und sind dann aber so der alte weiße Mann eigentlich, ja, die One-Man-Show. So, und der sagt aber, naja, die Organisation der Zukunft, die ist Thiel, die ist türkis und da gibt's dann Schwarmintelligenz und wir wissen alles, ist total transparent und vernetzt und wir kommen ohne hierarchische Schranken aus und wir Macht ist ein Thema von gestern. Kann schon sein, aber erstens kannst du das natürlich irgendwie nicht generalisieren. Mhm. Zweitens aber, und da ist die empirische Sachlage total eindeutig, wenn du Freiheit gewähren möchtest, dann entstehen dadurch sogenannte negative Sekundäreffekte. Du hast weniger Orientierung, du hast eine Orientierungslosigkeit. Ja, die Leute wissen nicht, wer entscheidet jetzt eigentlich, was wollen wir jetzt eigentlich? Du hast Konflikte, weil irgendwie, naja, der will das, der will das. Du hast ganz viel Willkür auf einmal. Du hast Egoismen, die sich entwickeln. Du hast, ne, also wenn du aus einem Jenga-Turm, ja, du kennst ja diese Jenga-Türme, ne, wo du also, und wenn du da ganz viele so Stäbe rausziehst, dann ist der Jenga-Turm hinterher nicht mehr so stabil wie vorher, sondern der wackelt. So, und das ist so das Bild, was man bei so einer Organisation hat. Und damit der Jenga-Turm trotzdem gut funktioniert, musst du dir was ausdenken. Mhm. Großväterchen von dieser ganzen Idee ist ja Scrum. Kommt ja aus der Softwareentwicklung. Ja. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich in Deutschland kein Softwareprojekt mehr ohne Scrum.
Sprints und
aber wenn man sich das mal anguckt, ja, absolut. Dann hat Scrum halt wahnsinnig viele Regeln. Das ist ein irre komplexer Regelsatz. Und der einzige Grund, den dieser Regelsatz hat, ist Freiheit zu ermöglichen. Und jetzt gehen diese ganzen New Work Apologetinnen da und Apologeten dahin und sagen, ganzen Regeln brauchen wir nicht, sondern wir machen das ohne Regeln. Und da denke ich so, naja, also alle Evidenz, die ich kenne, beispielsweise zum Thema Innovationen, so die, es ist hart nachgewiesen, dass irgendwie die Idea Generation, ja, also Fähigkeiten, Ideen zu generieren, so irre Ideen zu spinnen, dass die total wichtig ist für Innovationen. Aber gleichzeitig musst du Mechanismen der Idea Integration haben. Du musst also Rahmenbedingungen setzen, in denen du die Ideen, die gesammelt wirst, clever so sammelst, dass dahinter was rauskommt. Du musst also bahnen, du musst begrenzen. Und das ist so das Prinzip von Scrum. Ja, warum scheitern viele Scrum-Projekte? Weil die Leute sagen, ah, den Daily, den brauchen wir nicht. Den Weekly, lass es den mal anders machen. Es gibt da so eine ganz schöne, Geschichte über Baseball. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr wollt, irgendwie. Das heißt irgendwie so, I tried baseball and it didn't work. Ja, da kommen dann so Leute hin und sagen, hey, lass mal Baseball ausprobieren, soll eine super Sportart sein. Und dann gehen die hin und sagen, oh, da trifft man den Ball gar nicht häufig genug. Komm, wir nehmen mal nicht so ein Baseball-Bat, sondern wir nehmen mal eine Bratpfanne. Da haben wir eine viel größere Schlagfläche. Und dann irgendwie, ja, die Distanz ist viel zu groß, wir werfen gar nicht hart genug. Komm, lass mal näher rangehen. Und das ist total doof, dass man da so in diesem Diamant rumläuft. Komm, wir nehmen nur eine Strecke. Und irgendwie 11 Leute, ist doch viel zu viel jetzt auf dem Feld und so. Lass mal 3 nehmen, dann müssen wir nicht so viele Leute haben, damit wir das spielen können. Und so wandeln die dann irgendwie das ganze Spiel ab. Und dann spielen sie das und sagen, nee, Baseball ist scheiße, hat überhaupt nicht funktioniert für uns. Baseball ist nicht das richtige Spiel. Das heißt, also, du hast ganz viel in dieser ganzen New Work Blase. Erstens Unwissenheit über die empirischen Zusammenhänge. Also gesichertes Wissen ist da draußen, aber ich lese das auf LinkedIn nicht.
Ich habe hier über moralische Virtual Signaling gesprochen. Ja, vielleicht.
Das ist so.
Ja,
das ist so.
Ich fand das bei Reinhard Dr. Sprenger. Der hat das sehr, sehr klar auf den Punkt gebracht für mich. Wir führen mit Freiräumen, aber auch Räume haben ihre Wände. Und das ist für mich etwas, was vielleicht auf die Regeln abstellt und auf Systeme, ich glaube Systemtheorie oder systemische Theorie, Führungstheorie, ist ja evident nachvollziehbar, dass du Hierarchien vor allem dann brauchst, wenn Unsicherheit besteht. Wenn alles klar ist, brauchst du keine Hierarchie.
Exakt. Das ist
der Unterschied zwischen Wahlmöglichkeit und Entscheidung, weil Entscheidung immer eigentlich eine Prognose auf der Zukunft ist, die unter Unsicherheit getroffen wird.
Das ist so. Das ist so. Ich meine, und natürlich gibt es dann in der öffentlichen Meinung so eine Art Zuspitzung. Ne? Nehmen wir Homeoffice. Ja, Homeoffice, so ganz wichtig. Naja, also finde ich auch. Aber man weiß heute, die Interdependenz, also die gegenseitige Abhängigkeit von Teams, je stärker die ausgeprägt ist, desto weniger Homeoffice ist ratsam. Ist ja auch logisch. Ja, je stärker physische du sozusagen ein Rad ins andere greifen musst, da brauchst du mehr physische Begegnungen. Wenn die irgendwie völlig autark sind, kannst du dir auch 5 Tage die Woche zu Hause lassen, dass du irgendwie alle 14 Tage mal einen Bürotag machst. Aber wenn die ganz eng interagieren müssen, dann müssen die zusammensitzen
physisch. Auch Kreativität, glaube ich. Ja, das heißt, die Innovationen entstehen eher durch physische Begegnungen. Deswegen, ich konnte mich noch an das Gebäude von Steve Jobs in seine Vision erinnern, diese UFO-Förmig, weil er gesagt hat, wir wollen einfach, dass die Menschen sich permanent begegnen und deren Toiletten waren so weit auseinandergesetzt, damit sie möglichst lange Strecken laufen, um die anderen zu treffen. Ja. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ralf, zu Thema Transformation. Wir leben eigentlich in so einer transformativen Zeit. Ja, der Wandel ist, glaube ich, jetzt permanent da. Und wie gestaltet man den Wandel erfolgreich, auch in Unternehmen? Aus deiner Perspektive. Da gibt es ja ein paar Themen, die, glaube ich, essentiell sind.
Ja, ich glaube, das war eins der wenigen Kochrezepte der BWL, das sehr lange funktioniert hat. So, das war das Modell des Wandels von John Kotter. Das fußt ja auf Levine, der sagte, naja, du musst erstmal, ne, also der erste Schritt ist unfreeze, du musst also eine Organisation bereit machen, ja, indem du irgendwie für Dringlichkeit herstellst. Und dann musst du irgendwie die Bewegung machen, move, und dann musst du irgendwie dafür sorgen, dass irgendwie das jetzt keine Eintagsfliege war, sondern du musst es dann etablieren, refreeze. Das war eine super Idee, so lange, wie es nur immer einzelne Dinge gab. Ja. Aber du kannst irgendwie, da ist ein ganz schöner Artikel neulich erschienen in der Academy of Management Discoveries, wo die sich angeschaut haben, wie viele externe Einschläge gibt's eigentlich. Und das ist so, über die Jahrzehnte geht das so experimentell hoch. Es ist eine angstmachende Entwicklung. Es ist eine dramatische Entwicklung. Und es ist aber gleichzeitig auch eine nachvollziehbare Entwicklung, wenn wir uns die Komplexität der Welt um uns rum anschauen. Also die Anzahl der externen Schocks nimmt zu, die technologische Entwicklung nimmt dramatisch zu, sodass du mit den Konzepten, wie sie noch in 80er, 90er und Anfang der 2000er funktioniert haben, siehe John Kotter, ja, oder so ähnliche Frameworks, dass die nicht mehr funktionieren. Du musst stattdessen es schaffen, dass deine Organisation beides kann. Die muss also einerseits sozusagen Stabilität produzieren, aber andererseits wandlungsfähig sein. Es gibt nicht mehr, wir machen heute Wandel und morgen keinen Wandel, sondern du musst irgendwie, das ist die organisationale Beidhändigkeit. Das ist eine entscheidende Fähigkeit.
Ja, die Ambidextrie. Aber wie, ich meine, Ralf, das ist ja aus meiner Perspektive das Phänomen, wo so viele Unternehmen scheitern, ja, dass es Kerngeschäft zu wahren und zu entwickeln und gleichzeitig so selbst disruptive Felder für die Zukunft zu entwickeln. Und meine Steve Jobs sagte, ich kannibalisiere mich lieber selbst, als ich mich von außen kannibalisieren lasse.
Ja,
aber, ja, wie kriegt man das aber hin?
Ist übrigens ein Kontrast, charismatische Kommunikation.
Klar,
ne?
Klar, war er auch in gewisser Art. Und da hat er auch mit Triaden immer gearbeitet, immer mit drei Dingen.
Genau.
Das konnte er auch. Aber jetzt, Ralf, aus deiner Perspektive, wie gestaltet man diese Ambidextrie erfolgreich in einem Unternehmen?
Ja, ich würde, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie groß das jeweilige Vorhaben gerade ist, ne? So ein paar Sachen, also Simon Sinek sagt ja, start with why, ja, ihr müsst mit dem großen Warum starten. Und das ist ja im Prinzip die Purpose-Diskussion. Die dient aber aus meiner Sicht eher so dem Employer-Branding, dass die Leute irgendwie, Sinnsuche bei der Arbeit ist natürlich wichtig für ganz viele Dinge, auch für die intrinsische Motivation und daraus folgt natürlich wieder ganz viel Kreativität und so. Aber ich glaube, was mindestens genauso wichtig ist, ist eine Idee dessen, wo es hingehen soll. Und daraus abgeleitet dann eine Transformationsstrategie. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du jetzt, wenn du CEO einer gewaltigen Firma bist, dann fällt es dir leichter, so einen größeren Wandel durchzuführen, als beispielsweise in einer Subunit als junger Mensch. Denn du hast also, wir nennen das die Idiosynkrasie-Kredit der Führung. Ist total beschissener Name.
Ich Aber cooles Konzept,
Ja, das ist, also im Prinzip musst du gucken, wenn ich eine Sache verändern will, wie viel Lametta habe ich auf der Schulter? Was trauen mir die Leute zu? Ja, wie viel Kredit habe ich aufgebaut bei den Leuten? Denn jede Veränderung ist ein Angriff auf die soziale Identität der Menschen. Die haben sich halt in ihrer Wirklichkeit eingerichtet. Und wenn du jetzt was ändern willst, es gibt eine wahnsinnig tolle Untersuchung, die sich anschaut, leisten Menschen eigentlich Widerstand? Und wenn ja, ist der denn rational begründbar? Und da stellt sich raus, Menschen leisten immer Widerstand, wenn sich was verändern will, weil sie sich, also das, wie sie sich eingerichtet haben, das ist ihre soziale Identität. Und wenn du daran was ändern möchtest, also änderst du die soziale Identität der Menschen, du greifst sie persönlich an. Und Menschen leisten selbst dann Widerstand, wenn sie entweder gar keine Auswirkungen der Veränderungen zu befürchten haben, und sie leisten selbst dann Widerstand, wenn sie das Beste für die Organisation im Blick haben, und sie leisten selbst dann Widerstand, wenn sie gewinnen.
Okay, weil einfach aus der Komfortzone im ersten Schritt rausgeführt werden, ja?
Ja, genau, weil diese soziale Identität relativ stark verankert ist. Das heißt, du musst einerseits musst du genug Lametta haben, dass sie sich trotzdem bewegen, dass sie Vertrauen zu dir haben, dass sie dir zutrauen. Du zahlst sozusagen mit deinem eigenen Lametta
die Veränderung. Und das ist der Experten-Nimbus von Cialdini, wo er sagt, Expertenstatus, wenn dir ein Experimentenleiter sagt, ja, drück auf den Knopf, damit der im Experiment jemand Stromschläge bekommt, da steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man von einer Autoritätsperson, und dass er durch Lametten sozusagen mitbegründet, ja, dass man dem folgt, und das ist hier ähnlich tatsächlich,
Genau, das sind so persönliche Machtbasen, nennt man das auch, ne? Expertenfunktion ist eine Sache, aber auch Referenzmacht ist so die andere, dass die Leute einfach cool finden, wie du bist und dass du irgendwie in der Vergangenheit schon mal und
hast,
so, ne? Das ist sogenannte persönliche Machtbasen, genau. Das ist das eine. Und das andere ist, du musst, wenn du eine Transformation vorhast, dann musst du auch immer Rückbezüge zur Vergangenheit machen. Ne?
Okay.
Das heißt, auch das ist sehr schön empirisch nachvollziehbar. Also, wenn jetzt so ein ganz neues Transformationsprojekt da ansteht, dann fühlen sich die Leute bedroht. Aber die meisten Transformationsprojekte haben ja eine Art von, insbesondere digitale, haben ja eine Vorgeschichte. Mhm. Wenn du jetzt die neue Sales-App einführen willst, ja, und alle kriegen jetzt ein Tablet, der ganze Vertrieb kriegt ein Tablet und die sollen jetzt irgendwie Vertrieb über eine Standardlösung auf dem Tablet machen. Dann haben die da alle überhaupt keinen Bock drauf. Ja, dann sagen die, ich mach den Job.
Ich faxe weiter.
Ich habe ein Feeling für Kunden. Du, das sagen die, zur Not sagen die das auch. Weil die diese neue App und dieses Tablet, das sehen die dann irgendwie nicht als sinnvolle Lösung an. Wenn du denen aber klar machst, weil das ein Angriff auf ihre soziale Identität ist, wenn du ihnen aber klar machst, schau mal, wir haben irgendwie vor 70 Jahren haben wir hier die erste Festplatte. 5 Gigabyte hat irgendwie 4,5 Tonnen gewogen. Eingestellt. Dann haben wir das erste Handy da gehabt. Guck mal, Iridium, 5 Kilo, irgendwie mussten zwei Leute tragen, der eine das Handy, der andere die Batterie. Dann irgendwie, dann haben wir dies gemacht, dann haben wir jenes gemacht. Und wenn du es schaffst sozusagen, dieses Tablet in eine Digitalisierungshistorie der Firma einzubetten, und sozusagen den Kontext schaffst, dass das jetzt nicht was total Neues ist, diese Transformation, sondern sie steht in einer Historie dessen, was die Firma schon immer ausgezeichnet hat, dann hast du viel bessere Chancen, dass die Leute sagen, ja, verstehe ich, gehört zu uns, ist der nächste logische Schritt. So, das waren jetzt natürlich zwei sehr High-Level-Ideen, weil, also wie kann man solche Transformationen durchführen, ist natürlich...
Aber das bedeutet ja, das Framing ist auch evidenzbestätigt. Ja? Ich glaube, Framing... Weil das ist ja sozusagen das, was du gerade eben im Kontext der Entwicklung der Firma eingebettet hast, das ist ja Framing am Ende des Tages.
Ja, genau. Und
ich habe bei dir, glaube ich, in deinem Buch nochmal den dritten Punkt aufgeschnappt, dass es dieses Gefühl der Fairness bei der Entscheidungsfindung, oder?
Total.
War das bei dir doch im Buch, ja?
Das könnte gut sein, ja. Also das ist jetzt ein ganz gut, genau, der Fair Process.
Ja, genau. Kannst du den kurz erläutern? Weil ich glaube, das ist das, was viele, diese Mitnahme der Menschen aus dem Gerechtigkeitsgefühl heraus, dass sie wissen, sie sind ein Teil und das ist fair, auch wenn es unangenehm für eine einzelne, wie macht man das und was dabei zu beachten?
Ja, das ist ein ganz witziger Effekt. Also das ist der sogenannte Fair Process Effekt. Der ist von Joel Brockner und Phyllis Siegel entdeckt worden. Also wenn du jetzt Veränderungen anstößt, dann ist total wichtig, ob sich die Leute als Gewinner oder Verlierer sehen. Denn das macht einen Unterschied. Und zwar Gewinner, die machen mit, egal ob es fair oder unfair zugegangen ist. Ja, ist egal. Aber Verlierer, die gucken sehr genau darauf, war der Prozess, wie die Entscheidung zustande kommt, fair oder war der unfair? Wenn der Prozess fair war, und das ist das Entscheidende, dann Zähne knirschen, sagen wir, okay. Ja, ich gebe dir ein Beispiel, Fußball, ne? Da wird ein Elfmeter gepfiffen. Ja. Die Mannschaft, die den Elfmeter bekommt, denen ist piep egal, ob das jetzt eine Schwalbe war oder nicht, ja, die nehmen den Elfmeter, nageln den rein, abgehakt. Die Gewinner akzeptieren, egal, fair oder unfair, egal. Aber die Verlierer, ja, wenn da irgendwie Kontakt war, der bis auf die Tribüne zu hören war und der jetzt mit einem gebrochenen Bein vom Platz getragen wird, dann sagen die Leute, okay, es ist ein Elfmeter gegen uns, es ist doof, ja, aber war schon in Ordnung.
Okay.
Genau, ne? Und wenn es aber unfair war, wenn das eine Schwalbe war oder der Videoschiedsrichter hat eingegriffen und vorher nicht und so, dann haben die Leute viel mehr Probleme und akzeptieren das nicht und es gibt Rangeleien und es gibt Ärger und so. Und ausschlaggebend dafür, ob was als fair oder unfair wahrgenommen wird, da sind hauptsächlich drei Effekte. Zuerst ist Transparenz.
Okay.
Ja, deswegen meinte ich gerade, wenn du den Kontakt hörst, ja, und das Bein gebrochen ist, dann ist völlig klar, ja, ich meine, das ist nicht durch Luft gebrochen worden, das Bein. Das heißt, ja, oder auch in so Prozesse in Firmen, wenn irgendwas im Hinterzimmer entschieden wird und man dann rauskommt und so die Wahrheit präsentiert, ist immer schlecht. Und dann das zweite sind klare und konsistent angewandte Regeln. Wenn es also irgendwie eine Regelbasierung gibt, ein Regelwerk, ja, das kann selbst ein Würfeln sein.
Ja. Aber allgemein akzeptierte Vorgehensweise sozusagen.
Ja, genau. Und das dritte, das ist ein Konzept, das nennt sich Voice. Das ist nicht Mitwirkung, okay. Das ist nicht das Gleiche, sondern es ist das Gefühl, dass die eigene Stimme gehört wird. Es geht nicht darum, dass die Leute machen, was man sich wünscht. Es geht darum, dass die Leute das Gefühl haben, dass auch sie einen Beitrag leisten können und dass ihre Stimme zumindest gehört wird.
Sehr wertvoll. Okay, genau. Aber das bedeutet wirklich mitnehmen auf der schwierigen Reise in die Zukunft. Ja,
ja.
Das ist eigentlich drei
total
gute Punkte. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen, ich erlebe immer wieder, dass viele Führungskräfte versuchen, an die Menschen zu appellieren, ohne das System, um die Menschen herum zu ändern. Ja, das ist immer diese alte Diskussion zwischen Institutionen, Individuen. Ja, viele doktern an Menschen, anstelle an Systemen zu doktern. Ja. Mhm. Im Fußball ist das ja auch häufig
absolut
zu sehen.
Ja, genau, da wird halt der Trainer raus.
Und plötzlich spielen sie besser. Das ist ja auch faszinierender Effekt. Ja. Wie erklärst du den?
Ja, das, also im Mittel stimmt es nicht, dass sie besser spielen.
Nein?
An der Trainer.
Ah, okay.
Das könnte so ein Wahrnehmungsfehler sein. Also eine Trainerentlastung wirkt wie so eine Art Schwungrad für Risiko.
Okay.
Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass das Team erfolgreicher spielt, der Mittelwert, der ändert sich nicht, aber die Varianz ändert sich. Das heißt, wenn du einen Trainer rausschmeißt, hast du im Mittel den gleichen Erfolg, aber es kann deutlich nach oben gehen, es kann aber genauso wahrscheinlich deutlich nach unten gehen.
Okay.
Ne? Aber wenn du auf dem letzten Tabellenplatz stehst, dann ist das deutlich nach unten gehen halt irgendwie nicht mehr ganz so schlimm. Aber das deutlich nach oben gehen irgendwie durchaus.
Das ist die psychologische Sicherheit, über die wir gesprochen haben. Da ist es okay. Man verliert ja kaum noch was. Man kann nur gewinnen eigentlich, ja, weil man schon ziemlich unten ist. Ja,
ja, und da würde ich mir beispielsweise auch wünschen, dass irgendwie Trainerentlassungen sich gar nicht lohnen. Und sie lohnen sich im Mittel ja auch nicht, aber durch diese Varianzänderung irgendwie können sie sich halt doch lohnen.
Super spannend.
Genau.
Nein, ich habe vielleicht letzte Frage zu Thema Work-Life-Balance. Ja, das ist hier auch, ich meine, mich stört der Begriff Work und Life. Ich meine, ich arbeite relativ viel, aber ich möchte schon annehmen, dass ich dabei sehr schön leben kann. Ja, und dass ich nicht Work von Life trenne. Weil sonst wäre es traurig, 70% des Lebens nicht zu leben. Ja? Mhm. Wie siehst du das?
Auch da gibt es ganz Unterschiede. Also das ist tatsächlich, das scheint, das weiß man nicht so ganz genau, da gibt es so verschiedene Typen. Das scheint eher eine persönliche Sache zu sein. Es gibt so die Integrators und die Separators.
Okay.
Ja, die Integrators, die sind irgendwie, das sind Menschen, die auch kein Problem damit haben, mal ihre Kinder mit zur Arbeit zu nehmen oder die so auch von persönlichen Sachen erzählen, ne? Die sozusagen Privatleben und Arbeit ineinander fließen lassen. Und die Separators, das sind halt die sagen, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Und die da irgendwie größere Probleme mit haben. Das funktioniert beides. Das ist auch beides in Ordnung. Leistungstechnisch gibt es auch keine Unterschiede zwischen, ja, wenn man, ne, also das sind natürlich Kontinuum, aber wenn wir die jetzt mal in diese beiden Gruppen packen. Aber mit der zunehmenden Verwischung der Grenzen, gerade Homeoffice ist da Gift für die Integrators. Die Integrators haben größere Probleme.
Mentale Check-ins und Check-outs.
Genau, wenn du die halt, also der Separator, der hat dann irgendwie dann einen Raum, da arbeitet er dann drin und dann schließt er den ab und geht dann raus beim Homeoffice und dann ist das Thema wieder durch. Der Integrator sitzt dann aber da und nimmt da sein Handy mit irgendwie aufs Sofa und kommt dann nicht weg und so. Da würde ich dann arbeiten. Das ist eine Gefahr, glaube ich, die noch so ein bisschen unterschätzt wird. Das ist aber sehr individuell. Also da würde ich nie mit der Gießkanne dran gehen.
Super. Vielen herzlichen Dank. Ralf, ich habe zwei letzte Fragen, die ich jedem Gast stelle. Einmal, was würdest du einem 20-jährigen Ralf empfehlen?
Denk genauso wenig nach, wie du nachgedacht hast.
Okay.
Fehler gehören dazu.
Okay. Easy. Super. Und letzte Frage, was ist für dich der Sinn des Lebens, Ralf?
Ach, ich glaube ganz ehrlich, es gibt gar keinen tieferen Sinn. Wenn man irgendwie die Leute in seiner Umgebung... wenn man denen hilft, ein schöneres Leben zu führen, dann hat man schon einiges erreicht. Wenn das jeder macht irgendwie, dann wird unsere
Welt schöner. Vielen herzlichen Dank. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich hätte jetzt mit dir noch ein paar Stunden sprechen können. Vielleicht wiederholen wir das mal. Vielen herzlichen Dank.
Gerne. Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.